Herzlich willkommen zur Business Liga, dem Podcast für digitale Transformation und Change Management mit Ralf Werner und Volker Rau. Und heute begrüßen wir dich, lieber Zuhörer, zu Spieltag 57 mit unserem Gast Thomas Thiel, Gründer und Geschäftsführer von Softpark und dem Thema zwischen Standard und Maßarbeit, Digitalisierung aus der Praxis. Thomas, von unserer Seite ein herzliches Willkommen. Sensationell, dass du bei uns aufschlägst, auch wenn Ralf sich, der gerade in Spanien weilt, vermutlich gleich dazu wählen wird. Aber sag doch erstmal hier zu Beginn für unsere Zuhörer, wer du bist und was Softpark macht.
Ja, Volker, erstmal vielen Dank für die Einladung, die Möglichkeit, dass ich mich hier vorstellen kann. Ich freue mich auf die nächste halbe, dreiviertel Stunde und deine Fragen, das gute Gespräch. Thomas Thiel, ich komme aus Hamburg, lebe auch noch in Hamburg, habe lange Hockey gespielt, Überraschung, daher kennen wir uns beide auch. Seitdem ich denken kann, bin ich eigentlich selbstständig. Ich habe Wirtschaftsinformatik studiert hier an der Fachhochschule in Wedel und habe mich während des Studiums schon mit Themen der Digitalisierung gewissermaßen mit der IT beschäftigt und frühzeitig selbstständig gemacht. Mein Gewerbeschein datiert, glaube ich, auf den 1.4.1995. Wissen damals, was daraus wird, habe mich um zwei Themen gekümmert, um klassische IT-Themen, ja, also Netzwerke, all das, was zu Infrastrukturen gehört, aber vor allem mit größerer Leidenschaft um Softwareentwicklung. Ja, also tatsächlich das, was hinter dem Begriff, sehr breit getretenen Begriff Digitalisierung eigentlich steckt, ja, analoge Prozesse durch digitale Unterstützung, Softwareunterstützung, technische Unterstützung bestmöglich zu beschleunigen, zu automatisieren, zu verbessern. Und das mache ich bis heute. Wir sind mittlerweile 50 Leute in unseren kleinen Firmen in Hamburg vor allem und kümmern uns weiterhin um diese beiden Themen, Infrastruktur, Beratung für Firmen vor allem, und das vertrete ich hier auch, Software-Projektgeschäft, maßgeschneiderte Software. Wenn auch wir eine Softwarelösung für Sportvereine haben, die Firma, die Software Member, die also ja während der Corona-Zeit mal irgendwann, ich will nicht sagen aus Langeweile, aber aus den Vertriebshemmnissen, die es damals gab, so entstanden ist. Das ist eine Lösung, die ich selber mal während des Studiums entwickelt habe, die wir dann ins Web portiert haben und die nach vorne gerichtet jetzt auch in den Markt gebracht werden soll. Das sind eigentlich so die Themen, da kümmere ich mich drum. Wir haben unser schönes Büro in der Hamburger Speicherstadt. Ja, wir brauchen keine Hafenrundfahrt mehr machen, weil jeden Mittag zwei oder drei von den Fahrzeugen bei uns am Fenster vorbeifahren und man dann schon alles gehört hat, was sie so erzählen. So ein bisschen maritimes Flair. Und ich kümmere mich da so ein bisschen noch um Entwicklungsthemen, aber vor allem um die Geschäftsführung neuer Aufträge und um die Auslastung unserer Kollegen.
Vielen Dank, Thomas. Mensch, also ihm hast du erzählt, dass 50 Leute seid ihr schon. Das ist ja echt ein Wumms. Das kann ich nur bestätigen. Ich war ja auch schon mal bei euch im Büro. Das ist wirklich sensationell. Also wer da gerne mal von allen hier, die hier zuhören, mal reinschnuppern will, da bei Softpark, der sollte das schon mindestens aus dem Grund machen und dann gleich auch Geschäftchen abschließen. Das ist auch gut. Thomas, sag doch mal, wenn du hier, was wir ja jedem unserem Podcast-Gast als Frage stellen, wenn du dich selber auf dem Platz aufstellen würdest als dein eigener Trainer, wo würdest du dich denn aufstellen? Beruflich, wenn du magst, auch privat, wenn es einen Unterschied in der Rolle macht, aber vor allen Dingen beruflich.
Ja, das ist eine gute Frage. Mich sehr, sehr in der Nähe des gegnerischen Strafraumschusskreises beim Hockey und des gegnerischen Tores aufgehalten. Ich würde mich da auch immer noch sehen, ja. Also vielleicht dann Mittelsturm links außen, die klassische 9, ja, vollstrecken, denn das ist ja auch das, was am Ende zählt. Überschriften, Marketing, Ansätze, gute Konzepte und so weiter zählen ja nur, wenn sie dann auch realisiert werden. Das heißt, irgendjemand muss einnetzen. Also da würde ich mich auch nach wie vor eher vorne aufstellen. Meine Verteidigungsqualitäten, die sind in den letzten 20 Jahren nicht besser geworden. Insofern in der Abteilung Attacken.
Sehr schön, super. Ja, im Sturm, das ist sehr, sehr erfrischend. Im Sturm hatten wir noch nicht so viele. Wir haben häufig so das defensive Mittelfeld oder sogar die Innenverteidiger, um das Spielfeld vor sich zu haben. Wunderbar. Also da nochmal Abteilung Attacke. Thomas, sag nochmal zu dem, auf den Titel eingehen, zwischen Standard und Maßarbeit, Digitalisierung aus der Praxis. Wenn du da mal so ein bisschen eintauchen könntest, so aus eurem Projektgeschäft, aber auch aus eurem Produktmember, wie stellt ihr die Balance daher? Wie guckt ihr da drauf?
Ja, also das ist natürlich, ich würde sagen, das war das dritte Mal, dass wir uns jetzt mit den KI-disruptiven KI-Veränderungen in dieser Situation befinden. Braucht man das Projektgeschäft, braucht man eigene Softwareentwickler, braucht man Fachkräfte, die sagen wir mal technische Lösungen herstellen überhaupt noch so richtig. Das ging los als Standardlösung, ERP-Lösung und so weiter, in den 90ern groß wurden, Anfang der 2000er, nach der Dotcom-Blase, sich irgendwie, oder Ende der 2000er, die Internetlösungen entwickelt haben, Cloud-Lösungen, alles geht in die Cloud. Wir haben festgestellt, maßgeschneiderte Lösungen, überall da, wo Anforderungen so selten oder so speziell sind oder es nicht wirtschaftlich sinnvoll ist, eine Standardlösung einzusetzen oder anzupassen, da ist noch eine hohe Nachfrage an qualitativ guter Entwicklung. Wir machen ja auch nicht nur, bauen nicht nur das Gebäude, sondern wir betreuen das dann auch in Lebensdauer lang, vollumfänglich inklusive 24/7 Helpdesk. Also da gibt es noch großen Bedarf, sowohl in der Industrie als auch im Mittelstand, als auch bei kleineren Unternehmen. Und unsere großen Herausforderungen da sind, wie, ich glaube, bei allen Firmen gute Leute zu finden, die mitdenken, ja, die das zu ihrem Projekt machen, sich da drin sehen, auch reindenken und den qualitativen Mehrwert herstellen, den man halt braucht im Vergleich zu einer Standardlösung. Wir haben eigentlich jeher die maßgeschneiderte Software, die Softwareentwicklung, Projektgeschäft betrieben, denn eigentlich ist Produktgeschäft erfordert ganz andere Disziplinen, ja, also Sales, Produktmanagement, Marketing, ja, vielleicht ein bisschen mehr Blabla und weniger belastbare Assets, ja, und damit man wahrgenommen wird im Markt, das hat man Projektgeschäft nicht, weil da schließt man Auftrag ab und entwickelt etwas für mit den Kunden zusammen. Wir haben aber da ein bisschen Erfahrung gesammelt jetzt und das ist auch wirklich sehr spannend und vor allem auch schön nutzbar für Zeiten, wo möglicherweise, sagen wir mal, das Projektgeschäft irgendwie Lücken bietet, dass man mehr Zeit investiert in die Entwicklung der Standardlösung. Wir bauen gerade ein Team um das Technikteam für die Software-Member auf, um das in den Markt zu bringen und die Vereine glücklich zu machen. Was macht Member? Member ist die ERP-Lösung für Sportvereine, die eigentlich alle Prozesse abdeckt, ja, integrativer Ansatz. Wir entwickeln alle Assets, alle digitalen Features selber. Wir binden da keine externen Lösungen an und wir wollen die Vereine in die Lage versetzen, die Einnahmeseite möglichst zu maximieren. Ja, also Tennisplätze, Kursangebote, Camps und so weiter maximal auszuvermarkten und das machen wir damit so. Und die Herausforderungen sind erstmal technisch ähnlich, ja, wenn man eine Software herstellt, ja, die muss konzipiert, architektonisch sehr gut austariert werden, mit weitem Vorausblick strategisch geplant werden, ähnlich wie bei einem Projekt, ja, also ohne wirklich genau zu wissen, was vielleicht in 5 Jahren noch angebunden wird. Und dann muss sie technisch realisiert werden. Das, was jetzt bei der Standardlösung dann noch dazukommt, sind halt eben die Vertriebsaktivitäten und das regelmäßig darüber sprechen, was man so Tolles macht. Probleme, also bei Software-IT-Lösungen, insbesondere wenn sie gewisse Komplexität haben, da redet man ja immer über ein nicht anfassbares Gewerk. Also man redet gegebenenfalls noch über Screenshots, die man schnell herstellen kann, über sagen wir, Oberflächen, aber man redet über ein nicht sichtbares Gewerk. So, und das ist schon ein Unterschied, ob man mit einem Techniker spricht, der vielleicht auch in dem Fachbereich, in dem die Software dann später eingesetzt werden soll, sagen wir mal, ein tiefes Know-how, der sagen wir mal, zu unterstützenden Prozesse hat, oder ob man mit dem Geschäftsführer da spricht, der vielleicht gar nicht im täglichen Betrieb arbeitet. Ja, also wir haben das schon häufiger erlebt, nicht glücklicherweise, toi, 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 nicht bei unseren Projekten, aber wo wir als Folgeprojekt reinkamen, wo ein Auftraggeber sagte, Mensch, wir haben vorher hier eigentlich gar nicht mit den Usern gesprochen, gar nicht den Nutzern und den Fachleuten, die dann nachher eigentlich diese Software zur Unterstützung einsetzen sollen. Und wir haben auch nicht mit den davon abhängigen Abteilungen gesprochen, sondern wir haben gesagt, wir müssen jetzt mal hier etwas machen, weil wir da zu viel mit Excel oder Zettel und Bleistift noch unterwegs sind. So, und da sind dann auch Softwareprojekte gescheitert, weil man nicht wirklich über das exakt Gleiche gesprochen hat. Ja, also wenn man davon spricht, man möchte hier ganz gerne irgendwie einen automatischen Workflow, ja, dann gibt es davon irgendwie 1,6 Billionen verschiedene Versionen, die im Hinterkopf irgendwo existieren. Wenn man da nicht sehr genau ist und nicht sehr präzise in der Definition dessen, was nachher entstehen soll, dann hat man eine gewisse Gefahr, dass solche Softwareprojekte oder auch Einführung von Standardlösungen scheitern.
Ja, also das erinnert mich auch an meinen Job. Also ich habe auch häufig genug, ist ja irgendwie auch menschlich, die Situation, dass dann in Change-Projekten quasi das, die Geschäftsleitung oder Senior-Management dabei sitzt, aber die es eigentlich umsetzen müssen und das mittlere Management nicht dabei sind. Und von denen, die müssen ja auch nicht die ganze Zeit dabei sein, aber dass von denen gar nicht die notwendigen Impulse aus der Praxis kommen, die damit bedacht werden sollten. Ja. Und dann merkt man es bei der Umsetzung später, wenn es dann doch nicht so hinhaut oder klassischerweise im Change dann Widerstand kommt von denen, die es nutzen sollen. Und da stelle ich mir vor, dass das im IT-Bereich, also wo es ja dann wirklich auf Genauigkeit ankommt, was ihr dann programmiert oder was aufgesetzt werden soll, noch wichtiger ist.
Ja, genau. Und das ist wahrscheinlich ähnlich wie tatsächlich in deinem Job. Die große Herausforderung ist nicht ein, wenn man erstmal sich entschieden hat, was für ein Gewerk entstehen soll, möglicherweise sogar schon bis in eine gewisse Detailebene, das dann herzustellen. Ja, das wird stark auch mit KI unterstützt. Ob das nun vorher Frameworks waren, die eingesetzt wurden, wiederverwendbare Module oder jetzt die KI, die da schon irgendwie deutlich mehr macht, ja. Da versuchen wir auch sehr innovativ zu sein und wirklich den Entwicklungsprozess, so wie er jetzt möglich ist, auch immer möglichst innovativ, modern und zeitsparend umzusetzen. Das ist nicht so die Herausforderung. Das können viele. Die Entscheidung dessen, was für ein Gewerk hergestellt wird, insbesondere dann, wenn man nicht mit einer Standardlösung gegebenenfalls über Anpassung spricht, ja, zu überlegen, was muss denn eigentlich jetzt auf der grünen Wiese entstehen für das Problem, was dort im realen, möglicherweise weitestgehend analogen Prozess überhaupt existiert. Das ist die große Herausforderung. Man kann irgendwie schöne PowerPoints, Dokumente erstellen, die irgendwie in sich schlüssig sind und wo möglicherweise auch die Fachkräfte sehen echt ganz gut aus und so weiter. Und nachher segelt man aber dann doch irgendwie am Ziel vorbei, weil man da nicht gut genug hingehört hat und auch nicht, sagen wir mal, vielleicht gar nicht mal so die Erfahrung hat. Es gibt ja auch für die junge Leute, die unheimlich gut sind im Bereich Digitalisierung, im Bereich der technischen Realisierung von Dingen, aber die vielleicht, sagen wir mal, branchenspezifische Erfahrungen nicht haben, vielleicht ein bisschen Background fehlt und dann kann man auch schnell so ein bisschen daneben liegen. So, das hört sich jetzt möglicherweise schwer zu greifen an, aber unsere große Herausforderung ist der Transport der Anforderung dessen, was gesagt wird in Kundenprojekten, das, was auch nicht gesagt wird, was man beobachtet, was man, wenn man über die Schulter guckt, sieht, in das bestmögliche Gewerk, sagen wir mal, zu konzipieren. Das ist eigentlich so unsere große Herausforderung. Und da wollen wir möglichst immer das Optimum treffen, denn nur das rechtfertigt dann natürlich auch an manchen Stellen dann die Kosten für eine maßgeschneiderte Lösung.
Ja, echt Abenteuerkommunikation. Ne? Alle denken im Raum, sie reden über das Gleiche und dann gehen sie raus und alle haben unterschiedliche Vorstellungen, meins nicht böse, oder es gibt strategische Vorstellungen im Sinne von Mikropolitik. Ne? Für unsere Zuhörer, hast du da irgendwie sowas so im Sinne von Best Practice oder einfach einen Tipp aus der Erfahrung, so welches Format gut wäre, also was vielleicht in deiner Branche hilfreich ist, aber auch für andere Branchen, die sagen, Mensch, das könnte ich auch machen. Also habt ihr sowas wie so ein Anforderungskatalog, der dann erstmal ausgefüllt wird, beziehungsweise wenn ihr was neu, was Kreatives macht, macht ihr da arbeitet ihr mehr in Workshops und schickt es dann hinterher oder wird es dann irgendwie digital abgebildet, keine Ahnung. Was sind so die Werkzeuge, mit denen ihr dann da unterwegs seid?
Ja, also das Erste, was stattfinden muss, erstmal verstehen, mit wem spricht man und was ist überhaupt Mit wem spricht man auf der anderen Seite? Wie verdienen die ihr Geld? Wie arbeiten die? Was ist das überhaupt für einen Auftraggeber? Ja, und zwar auch vielleicht so ein bisschen im Branchenvergleich. Man muss sich schon einmal mit dem Auftraggeber so beschäftigen, dass man einmal verstanden hat, was sind wirklich neuralgische Stellen? Was sind die wichtigen Prozesse, die wichtigen Vorgänge? Und was nicht? Und wer sind die handelnden Personen? Ja, was setzen die für Lösungen ein? Also man muss einmal einordnen, so ein bisschen Frame, den Kontext herstellen, um den es geht, und den synchronisieren mit dem Kunden. Einmal darf wirklich ein gemeinsames Verständnis haben. Ansonsten gibt es zu Beginn gleich eine Unwucht in der Zielsetzung. Das sollte man möglichst vermeiden. Und das Zweite ist, ein Verständnis dafür zu entwickeln, was der Bedarf ist. Ja, also warum gibt es dieses Gespräch? Warum möchte man ein Projekt angehen oder geht man an? Was soll das bewirken im Detail? Und wenn man das weitestgehend verstanden hat, ja, und erstmal natürlich im Groben, also da geht es nicht jetzt um jede Nachkommastelle, dann sollte man sich einmal anschauen, wie wird jetzt gearbeitet? Wer sind die handelnden Personen? Was machen die? Welche Tools setzen die ein? Wie arbeiten die? Und da ist der Schulterblick unheimlich wichtig. Und das Interview und das Verständnis dafür, denn es gibt natürlich auch Steve Jobs lässt grüßen. Der hat ja, sagen wir mal, weniger erfunden, als man ihm so anhängen mag, aber der hat halt irgendwie die Genialität gehabt, aus 100 Klicks 2 zu machen. Und trotzdem funktionierte das für alle. Zu verstehen, wer soll das wie einsetzen und wie erleichtert man der Person die Arbeit. Da gibt es natürlich auch unterschiedliche Charaktere. So, und wenn man dann verstanden hat, was ist denn eigentlich wirklich der Bedarf, wo sind die neuralgischen Stellen, wo sind die sagen wir mal Schwerpunkte der Verbesserungsarbeit innerhalb des Projektes, dann sollte man frühzeitig beginnen, mit Prototypen, mit Mockups, mit Screens arbeiten, damit man über das Gleiche spricht. Ja? Mhm. Aufzeichnen, also es beginnt mit dem Whiteboard, so und so könnte es aussehen. Pass mal auf, was haltet ihr davon? Weil das gesprochene Wort wird zu 80% dann doch anders verstanden, gar nicht bösartig oder absichtlich, als man es ausspricht. Aber wenn man das aufzeichnet, wenn man eine Zeichnung macht, wenn man Screens entwickelt, gegebenenfalls Prototype, das geht ja heutzutage rasend schnell mit den Tools, die man hat. Und dann spricht man über ein Gewerk, was man anfangen kann, und dann entstehen ganz andere Gespräche, als wenn man auf der Audioebene in der Theorie bleibt.
Mhm. Ja, super. Ja. Und wie erlebst du das im Mittelstand? Also da habe ich, da ist so, jetzt mal so schwarz-weiß gesagt, habe ich Kunden, Mittelstand, die sagen so, ja, alles klar, wir sind voll überzeugt, wir geben jetzt Vollgas, also so schön pragmatisch, ne? Und manche auch naturgemäß, die ganz häufig gar nicht so mit Change und manchmal auch gar keine Personalabteilung oder Personalentwicklung haben, die sich dann mit dem Thema jetzt Change in meinem Falle so erstmal so ein bisschen vorsichtig befassen und so das beschnuppern, ne? Ist das bei eurem Angebot, bei eurer Dienstleistung ähnlich, oder macht's vielleicht aufgrund der Notwendigkeit der Digitalisierung das ein Tick einfacher, oder jetzt noch eine Fantasie von mir, wenn ihr innovativ arbeitet oder mit KI, wenn das Thema ist, dass das doch so fremd ist für uns in der Arbeitswelt, vielleicht gerade im Mittelstand, dass dann noch sehr zögerlich an das Thema angegangen wird.
Ja, also das hat irgendwie so mehrere Ebenen. Also ich würde erstmal sagen, also was diese ganz klaren disruptiven Veränderungen, Einsatz von KI in welcher Form auch immer, ja, als Werkzeug, als Tool, als Unterstützung und so weiter. Früher wurde gegoogelt, wer jetzt noch googelt, der braucht länger, ja, wenn er nicht irgendwie Gemini-Antwort irgendwie nimmt. Das ist, glaube ich, offensichtlich, dass jeder damit irgendwie mehr oder weniger arbeitet. Die Frage ist ja halt immer, wie führst du das Tool? Ja, also nutzt du das wirklich optimal? Arbeitest du damit wirklich strategisch? Sorgst du auch dafür, gerade in der Belegschaft, wenn du jetzt irgendwie, sagen wir mal, in verschiedensten Fachabteilungen hast, sorgst du dafür, dass alle Kollegen mit diesen Tools auch dann wirklich gut ausgerüstet, gut vorbereitet arbeiten oder lässt du jeden machen? So, da gibt es jede Form, aber ich glaube, dass das mit KI und mit dieser disruptiven Veränderung es ein Change geht, was durch alle Branchen geht, vom Rechtsanwalt über die Medizin bis hin zu der Industrie, der IT-Entwicklung oder zu den IT-Fachfirmen hin. Das ist, glaube ich, unstrittig. Wer das nicht macht, hat entweder ein absolut gutes Monopol, arbeitet, sagen wir mal, weitestgehend im Handwerk, aber auch da wird es wahrscheinlich KI-Unterstützung geben, zumindest in vielen, vielen Begleitprozessen. Oder aber verkauft Rohstoffe, die keinen digitalen Ansatz haben. Aber das ist, glaube ich, da wird man mit der Welle, die auch unüberhörbar ist, glaube ich, mitgerissen. Die Frage ist nur, wie gut pariert man das in seiner eigenen Firma aus? Wie gut geht man das strategisch an? Und was erlaubt man? Und vor allem erlaubt man in welche Richtung? So. Das Thema Change ist, glaube ich, für so ein bisschen eine Frage, gar nicht mal, ich glaube nicht des Alters oder der Fachausrichtung, sondern der grundlegenden Einstellung, wie du deine Abteilung führst, wie du deine Firma führst, wie du deine verantwortliche Rolle interpretierst. Denn Change gehört zum täglichen, immer sagen, das ist vielleicht ein bisschen salopp dahergesagt, aber zum täglichen, wöchentlichen Doing, wenn du dich nicht immer hinterfragst und nicht prüfst, sind die Prozesse, die wir jetzt hier machen, ja, mit der ausgedruckten Hauspost auf 3 Durchschlägen im Jahre 2026, machen wir natürlich nicht, aber jetzt so als hanebüchenes Beispiel, dann und ich mal hinterfrage, ob man das nicht irgendwie anders lösen kann, dann bist du schnell abgehängt. Ja, das geht so lange gut, solange du so speziell und so gut angebunden bist und vielleicht so einen breiten Kundenkreis hast, dass keiner abspringt deswegen. Aber wenn du nicht bereit bist, dich diesem ständigen Change und dem ständigen Hinterfragen zu stellen, wirst du dich wahrscheinlich als Firma nicht so entwickeln, wie es möglich wäre.
Wie ist denn das? Also ich habe ja schon gesagt zu Beginn, so Mensch, 50 Leute seid ihr. Soweit ich das ein bisschen mitgekriegt habe, seid ihr ja recht organisch gewachsen. Aber gab es für euch auch so, jetzt mal so im Rückblick, Change-Prozesse so in eurem Wachstum als Firma, dass ihr euch auf bestimmte Dienstleistungen vielleicht mehr fokussiert habt oder gesagt habt, ich meine mich zu erinnern, dass vor ein paar Jahren ihr auch überlegtet, Dienstleister im Ausland mehr zu nutzen und einzubinden, Softwareentwickler, wie auch immer. Was gab es da für euch in eurer Entwicklung von Softpark für Veränderungen und wie seid ihr damit umgegangen?
Ja. Also es gab eine und das haben wir auch immer noch nicht abgeschlossen und sind immer noch dabei, das zu bearbeiten und zu entwickeln. Wenn man organisch wächst von 1, 2, 3 Arbeitsplätzen, irgendwie als Freelancer angefangen oder als Einzelkämpfer wie vor 25 Jahren und dann kamen so nach und nach Mitarbeiter dazu, dann hat man eine ganz andere Arbeitsorganisation, weil alles im Kopf und auf Zuruf stattfindet, über den Tisch, ja. Man spricht miteinander, machst du, ja, mach ich. Man hat keine standardisierten Prozesse, außer die dann möglicherweise irgendwie zeitversetzt, wie landen die Leistungen in der Rechnung, aber auch das ist in der Anfangszeit einfach machbar. Sag mir mal, wie lange du an dem und dem Kram gearbeitet hast. So. Die größte Herausforderung für uns ist so ab 20 Leuten, würde ich mal sagen, 15 bis 20 Leuten entstanden, dass wir gesagt haben, wir müssen jetzt hier eine Organisation finden, eine Rollendefinition entwickeln, wo wir Zuständigkeiten haben und wo es Verantwortlichkeiten gibt und wo wir auch an Mitarbeitern, Kollegen Verantwortlichkeiten abgeben, ja? Die nicht Micromanagement-mäßig, was mal einfacher und mal schwerer geht, ja, ehrlicherweise, Micromanagement-mäßig irgendwie begleitet werden. Und wo immer noch mal man draufschaut im Nachgang oder wo man noch was freigibt, sondern man muss eine Entfaltung ermöglichen und man muss damit leben können, dass ein Kollege, ein Mitarbeiter, Verantwortlicher, das etwas anders löst, als man selber lösen würde. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen unsere größte Herausforderung gewesen. Das hat jetzt sehr gut geklappt. Wir haben die verschiedensten Bereiche, auch um fachfremde Rollen. HR, Backoffice ist irgendwie in sich gut organisiert, die allesamt keine Software entwickeln können, aber uns allen für die Facharbeit, die Wertschöpfung den Rücken so gut freihalten, ohne dass ein großes Management aus der Geschäftsführung erforderlich ist. Und auch die Zusammenarbeit mit unserer bester Firma, dem IT-Systemhaus, bezüglich mal Kundenmanagement, Ticketannahme, Helpdesk, sagen wir mal Emergency Hotline. Auch das ist mittlerweile personenunabhängig so aufgesetzt, dass wir da auf einem hohen Qualitätsstandard unabhängig von Einzelpersonen arbeiten. Das war die größte Herausforderung, die wir hatten und die uns auch lange beschäftigt hatte, noch immer noch.
Ich glaube, da seid ihr ja gut zu Hause. Also bei dem Prozess, das ist, würde ich fast sagen, so der Klassiker dann, wenn man wächst, ne, und alles so über einen Schreibtisch zuruft. Wenn man dann größer wird, dass dann doch mehr Strukturen, Prozesse, auch das Thema Loslassen, dann natürlich in vordefinierten Rollen. Wenn man halt vorher, und so war es bei dir ja auch, so von der Pike auf das gegründet hat und alles selbst gemacht hat, ne, und natürlich auch einen Überblick hatte. Und jetzt, ich gucke nochmal hier, das können unsere Zuhörer nicht sehen, parallel auf eure Homepage. Das habe ich ja in der Vorbereitung des Interviews mit dir nochmal angeguckt und war wirklich total geflasht. Also ist vielleicht auch, sieht jeder so oder so, aber bitte, liebe Zuhörer, guckt mal auf diese sensationelle Seite von soft-park.de. Also wirklich total lustig, mehr erzähle ich jetzt hier nicht, aber den einen Satz fand ich total klasse. In einer verrückten Welt schaffen wir vernünftige Lösungen. Und da meine ich, hast du auch erzählt, dass ja ihr als Geschäftsführung da grundlegend die Leitplanken gesetzt habt beim Internetauftritt und dann aber auch viel das Team, die Mannschaft selber habt arbeiten lassen, ne?
Ja,
gleich erzählst du da auch noch ein bisschen was aus der Praxis. Es hat jetzt nichts unbedingt vielleicht mit Digitalisierung zu tun, aber mit eben dem Change-Prozess eurer Firma und der Führung.
Ja, also wir haben bei uns ein internes Team gehabt, wir haben, ich glaube, 15 Jahre die gleiche Website gehabt und da stand eigentlich nichts drauf. Also natürlich stand da was drauf, aber nicht sagen, man hat immer die Frage bekommen, was macht ihr denn eigentlich so? Und wir haben gesagt, ja, also dies und jenes und so weiter. Ach so, denn ja, okay. So, dann haben wir irgendwann mal überlegt, wir müssen ja mal solche Sachen machen. Selbst im Jahre der KI-Revolution ist auch eine Website nicht ganz unwichtig, weil dann doch Leute sich dann mal gerne informieren, mit wem spricht man da demnächst, so weiter. Da muss man also schon, sagen wir mal, einigermaßen darstellen, um wen es sich da eigentlich handelt hinter der Website. Das heißt also, es gab bei uns ein internes Softwareprojekt, ein Website-Projekt und wir haben dafür ein Team aus den verschiedensten Bereichen, ne? Also Systemhaus, Projektgeschäft, HR und Backoffice gebildet und da war ich dann anfangs auch dabei, aber wir haben eine Agentur ausgewählt. Ich hatte mich ehrlicherweise, da habe ich auch dem Agenturchef neulich mal gesagt, ich hätte mich als Einziger für eine andere Agentur entschieden, aber das Mehrheitsvotum natürlich akzeptiert, weil wir auch da wirklich auf sehr hohem Niveau zwei Klasse Bewerbungen sozusagen für uns hatten. Und haben das mit der Agentur zusammen gemacht und die haben neben dem klassischen Webseitengestaltung der Realisierung und so weiter, haben die auch konzeptionell mit unterstützt. Und das hat dann zunehmend das Team selber gemacht. Und die ursprüngliche Maßgabe war, wir wollen nicht die nächste, in Anführungsstrichen, Klammer auf, langweilige, Klammer zu, aber professionell aussehende Seite mit irgendwelchen tollen Bildern und so weiter haben, sondern wir wollen in Erinnerung bleiben. Und wir wollen, wenn die Leute draufgehen, sollen die sagen, was ist das für ein Scheiß? Oder sie sollen sagen, wie mit das ja ganz lustig da, sodass man zumindest in Erinnerung bleibt, weil wir ja ein kleiner Anbieter, unser Name ist nicht bekannt, wir haben keine Markenstrategie, ja, weil wir nicht irgendwie so groß wie die Telekom oder irgendein Produkt im Markt sozusagen bewerben, außer jetzt die Software Member, die auch noch in der eigenen Website bedient ist. Das heißt, wir müssen irgendwie in Erinnerung bleiben, damit gegebenenfalls jemand sich, wenn es den Bedarf mal gibt für irgendeine Leistung, die wir anbieten oder im weitesten Sinne anbieten, man sich an uns erinnert. Und das und es soll einigermaßen modern sein und ein bisschen pfiffig. So, das war eigentlich so ein bisschen das Framing und das hat am Ende, das finde ich wirklich sehr gut geklappt. Und man kann sich vorstellen, wie intensiv auch die Gespräche innerhalb der Belegschaft waren, der Kollegen, die Website dann irgendwann zum ersten Mal gesehen haben. Es gab nicht nur Jubelstürme, es waren auch manche da, die sagten, was ist das denn jetzt hier, ein Ansatz so? Aber es gab zumindest Gespräche und es gab Ideen und Meinungen dazu. Und das ist eigentlich auch schon das Ziel, was wir damit erreichen.
Ja. Also ich finde es wirklich klasse und es stimmt absolut. Also es ist, es bleibt in Erinnerung. Es bleibt in Erinnerung. Ich glaube, das ist ja ein sehr hohes Gut in der heutigen Welt mit x-tausend Reizen jeden Tag, da noch irgendwo in Erinnerung zu bleiben, denn was man nicht kommuniziert, gibt's nicht.
Ja.
Was würdest du denn sagen, Thomas, so mit Blick auf die nächsten, was weiß ich, 2, 3, 4 Jahre, so, wie wird sich denn euer Geschäft oder die Branche, die Dienstleistung, die ihr anbietet, so entwickeln, wenn du da in die Glaskugel schauen könntest?
Ja, also ich habe jetzt gerade bei einer befreundeten Firma so einen Market Report gelesen. Sie machen so M&A und da gibt es auch einen Bereich für IT, Software, Tech. So die Tech-Sphäre. Und die haben das eigentlich ganz treffend beschrieben, sagten irgendwie das, was worauf jetzt Investoren schauen und wo der Markt hinschiftet und wo man Zukunftsgeschäft sieht, sind die voll integrierten, komplexeren Softwarelösungen. Ja, so. Wenn man jetzt die Softwarebranche sich anschaut, so das ist noch ein bisschen was anderes. Projektgeschäft wird es auch immer geben, ja. Also machen uns da keine Gedanken, wir haben da auch ausreichend Anfragen und genug Leads und machen uns auch für die Zukunft keine Sorgen und suchen auch noch Leute für unser Team in Hamburg und unser Team in Dubai. Aber das, wenn man jetzt sich mal diese Branche anschaut, das, was wirklich, es wird eine Konsolidierung geben, glaube ich, ja. Und es werden viele kleinere Anbieter, die keine ausreichend komplexe Verwebung in der Kundenlandschaft haben, die werden möglicherweise entweder verschwinden oder konsolidieren oder zusammenführen, weil diese Gewerke mit KI einfacher und schneller hergestellt werden können. Ja, wenn man KI gut bedient, keine Ahnung hat, Softwarearchitekt ist, die KI gut bedient, dann ist man wirklich erstaunt, in welcher Geschwindigkeit man heute überschaubare Softwarelösungen herstellen kann. Das, was schwieriger ist und wo möglicherweise auch ein noch nicht ganz so erfahrener Softwarearchitekt scheitern wird, ist, sobald es eine Komplexität erreicht, sagen wir mal, eine öffentliche Verfügbarkeit, wo also Sicherheitsaspekte eine große Rolle spielen, wo schützenswerte Daten genutzt werden sollen und so weiter. Das architektonisch und konzeptionell wirklich ausreichend gut aufzubauen, das kriegt KI noch nicht so richtig hin. Und das wird auch weiterhin gefragt sein. Aber ich glaube, dass viele Nischenanbieter, die halt irgendwie an speziellen Themenbereichen wie abbilden, dass die sicherlich in den nächsten Jahren ihre Schwierigkeiten haben. So, es kommt folgende Entwicklung dazu. KI kostet mittlerweile richtig Kohle. Wenn man Anfragen, also wir haben ja so ein bisschen von der Pauschale, wenn man jetzt wirklich die neuesten LLM-Modelle nutzen möchte und kostenliche Accounts hat und die einbettet beispielsweise Entwicklungsumgebung oder seine Softwarearchitektur. Bei Copilot, Microsoft ist das der Fall, muss man so Credits kaufen. Ja? Das heißt also, die werden dann abgefrühstückt bei jeder Anfrage. Ja? Mehr oder weniger komplex, kostet ein bisschen mehr oder weniger. Das heißt, KI kostet auch Geld. Das heißt, das Gap zwischen billiger KI, die halt irgendwie mehr leistet als möglicherweise ein Softwarefachmann, die schließt sich so ein bisschen. Das heißt nicht, dass KI da weniger attraktiv wird, aber es ist schon, muss man so ein bisschen beobachten, nächsten Jahre, für was setzt man die KI ein und wer setzt sie ein, zu welchem Zweck. So, das wird nochmal spannend in den nächsten Jahren, aber ich glaube, dass gerade die sagen wir mal, kleineren Projektteams, die, sagen wir mal, nicht ganz so komplexe Gewerke herstellen, die werden es schwieriger haben, und auch die kleineren Softwareanbieter, die, sagen wir mal, nicht so richtig verwoben sind in den Kundenprozessen, die werden dann auch unter Druck geraten.
Ganz,
Aber
ganz lieben, ja.
Entschuldige, letzte Sache
Ja,
dazu,
schieß los.
Volker. Das, was die KI natürlich auch ermöglicht, ist, dass man viel mehr Prototyping macht und Dinge in die Nutzung bringt. Also schnelle Gewerke herstellt, guckt, wie sie in der Praxis funktionieren und gegebenenfalls, weil kostengünstig auch schnell wieder wegschmeißt, wo man sagt, na, da müssen wir noch mal ein bisschen anders ran und dann noch mal was neu macht. Das geht viel schneller, als wenn man das irgendwie mit Entwicklern löst, da kann man KI jetzt relativ viel ausprobieren, was nochmal einen ordentlichen Schub in der Herstellung von wirklich richtig hilfreichen und gut austarierten Softwaregewerken geben.
Ja, super. Sehr, ja, klasse, total interessant. Thomas, ganz, ganz lieben Dank, dass du hier an Spieltag 57 bei uns aufgelaufen bist in der Businessliga. Also nochmal, Thomas Thiel, Gründer und Geschäftsführer von Softpark. Bitte unbedingt auf die Homepage gehen und da nochmal reinschauen zum Thema zwischen Standard und Maßarbeit, Digitalisierung aus der Praxis. Fand ich total interessant. Leider ist Ralf nicht dazugekommen. Der ist ja in Spanien und schrieb mir nur zwischendurch, er ist bei der Hausübergabe. Die Dame würde nur Spanisch sprechen und sucht jetzt einen, der Englisch spricht. Das hat leider etwas länger gedauert, sonst hätte er sich nochmal hier reingeschaltet. Aber der hat auf jeden Fall was verpasst, kann es ja aber nachhören. Und ich wünsche euch im Team, Thomas und dir selber natürlich auch, alles Gute für euren weiteren Werdegang. Und wer ein bisschen mehr als einen Schnellschuss im IT-Bereich machen will und mit guter Beratung unterwegs sein will, der wendet sich bitte gerne an Thomas und klingelt mal bei Softpark durch. In diesem Sinne, sportliche Grüße von der Businessliga. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Spieltag wieder aufschlagt. Thomas, dir nochmal einen lieben Dank und ja, mach's gut. Bis dann. Ciao.
Besten Dank, Volker.
Das war die Businessliga, der Podcast für digitale Transformation und Change Management.
Bleib am Ball, der nächste Spieltag kommt.